Bald einmal, nachdem wir von Papua-Neuguinea zurück waren, habe ich den Auftrag bekommen, eine Frau im Rollstuhl zu besuchen, die an MS erkrankt war. Und bei diesem Besuch hat sie mir erzählt, wie sie Gott begegnet ist. Und sie hat erzählt, als Kind hatte sie immer wieder Sehnsucht nach Gott. Im Konfirmandenunterricht hat sie die Frage beschäftigt, wo ist Gott, wer ist Gott, wie kann ich ihm begegnen? Sie bekam keine Antwort. Dann hatte sie gesagt, dann suche ich ihn in der Musik und hat Kirchenmusik studiert. Und auch dort, sagte sie, bin ich Gott nicht begegnet. Dann trieb die Sehnsucht sie in die asiatischen Länder. Dort hat sie sich mit dem Buddhismus auseinandergesetzt, aber auch dort hat sie Gott nicht gefunden. Und plötzlich sagt ihr jemand aus dem Buddhismus heraus, Dorothea, du kannst auch über Jesus Christus meditieren. Und das tat sie. Und da hat sie gemerkt, da kommt irgendwie etwas zurück. Das ist nicht mehr ins Leere geredet. Das war der erste Anstoß für sich. Sich mit dem Namen Jesu zu beschäftigen, ist ganz anders als all diese Rituale in den Religionen. Und dann ist sie wieder in die Heimat zurückgekehrt und auf der Straße streckt ihr jemand ein Traktat von Werner Heugelbach entgegen, wo der Weg zu Gott Schritt für Schritt beschrieben wurde. Und sie ist diese Schritte gegangen und die Veränderung, die sieht man in ihr Gesicht geschrieben. Trotz Leiden eine strahlende Frau. Das soll unser Thema für heute sein. Wie kann ich meinem Gott begegnen? Auch Martin Luther hat diese Frage beschäftigt. Wie ist es möglich, dass ich einen zufriedengestellten Gott über mein Leben bekomme? Psalm 24 wirft die Frage auf. Wer darf auf des Herrn Weg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Eine uralte Frage. Da war ein Kind, es hat diese Spannung hautnah erlebt. In ihrem Herzen war die Sehnsucht, sie wollte Gott gefallen, sie wollte ihren Eltern gehorsam sein. Und an einem Abend, als die Mutter am Bett saß, da hat das Kind mit trauriger Stimme gesagt, Mama, ich will lieb sein, aber ich war heute unartig. Ich habe dir nicht gefolgt. Aber Mama, morgen will ich ein liebes Kind sein. Am nächsten Abend sitzt die Mutter wieder am Bett und wieder die gleiche Antwort. Mama, ich will, aber ich war heute wiederum nicht lieb. Aber Mama, morgen. Und am dritten Tag muss das Kind wieder bekennen, ich habe es nicht geschafft. Mama, ich will, aber ich kann nicht. Und dann hat die Mama das Kind an der Hand genommen und hat das getan, wozu uns Hebräer 10, 19 bis 25 auffordert. Im 22. Vers, ich lese dann noch alle Verse, ruft uns Gottes Wort zu. So, lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Da hat die Mama das Kind an der Hand genommen und ging mit diesem Kind auf den Gerichtsplatz dort in Jerusalem, in das Verhör, und dann ging sie mit dem Kind zum Kreuz auf Golgatha und hat mit dem Kind diesen Jubelruf betrachtet. Es ist vollbracht. Was du, liebes Kind, nie geschafft hast und nie schaffen wirst, das hat Jesus Christus vollbracht. wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und damit das in unserem Leben Tatsache wird, braucht es gewisse Schritte. Da braucht es, dass wir dem Ruf der Gnade Folge leisten. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das bleibt mir unvergesslich. Ich habe es euch vielleicht schon erzählt. Als wir da von Papua Neuguinea nach Hause kamen, da durften wir in unser neu erbautes Haus ein Geschenk von Gott einziehen. Und dann haben wir meine Mama gefragt, Mama, kommst du zu uns rüber? Und dann hat meine Mutter gesagt, das weiß ich nicht, einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Dann hat aber meine Schwester sie ermutigt, Mama, probier's doch. Die Wohnung bleibt, wie sie ist, du kannst jederzeit zurückkommen. Und da höre ich meine Mama immer wieder, wenn sie mit mir ins Haus hineingegangen ist und dann rechts das Treppenhaus ins Obergeschoss gesehen hat, mit einem Seufzer der Erleichterung, ich muss ja nicht mehr. Im alten Haus war das Wohnzimmer unten und das Schlafzimmer oben und das Treppensteigen hat ihr mehr und mehr Mühe gemacht. Sie hat es oft fast nicht geschafft, die Stufen hinauf zum Schlafzimmer. Und nun im neuen Haus, da hatte sie ihr Zimmer ebenerdig. Deshalb der Seufzer der Erleichterung, ich muss ja nicht mehr Treppen steigen. Bist du auch ins neue Haus umgezogen? Ins Haus der Gemeinschaft mit Gott. Und dort begegnest du auf Schritt und Tritt. Du musst ja nicht mehr der Sünde dienen. Und wenn die Sünde anklopft bei dir, dann musst du die Antwort nicht selber geben. Dann schick doch mich an die Tür. Und ich bin der, der mit jeder Herausforderung fertig wird. Das ist das Geheimnis, von dem Gottes Wort sagt. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, derjenige, der das möglich macht, was durch unser Ringen, durch unser Arbeiten und Tun nie möglich ist. Aber nun möchte ich doch den ganzen Text lesen. Weil wir, denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Entschuldigung, Hebräer 10, Abvers 19. Ist gut, wenn man eine Gehilfin hat. Und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken, und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Habt ihr bemerkt, wie unser Bibeltext beginnt? Weil. Und Vers 22 beginnt ähnlich, so, deshalb. Es ist immer wieder gut, wenn wir Gottes Wort gründlich studieren und aufmerksam lesen. Denn dieses Weil ist der Schlüssel zum Geheimnis Gottes. In den vorausgehenden Versen, und das fasst dieses Wörtlein Weil zusammen, die Kapitel 1 bis 10, die weisen uns den Weg, die zeigen uns, warum der Hebräerbriefschreiber sagen kann, die Tür ist weit geöffnet, tritt ein. Und wisst ihr, er sagt noch mehr, du darfst hinzutreten zu diesem dreimal heiligen Gott. Wo der Jakob ruft, voller Erstaunen, ich habe Gott mit meinen Augen gesehen und ich lebe noch und noch mehr, meine Seele ist genesen. Wisst ihr, Hebräer 10 gibt Antwort auf den Anfang der Menschheitsgeschichte. Wo dort dieses tragische Ereignis geschehen ist, wo sich Adam und Eva von Gott abgewandt haben, ihren eigenen Weg gegangen sind, dem Verführer ihr Ohr geliehen haben und dann kam der Griff. Danke, ich hol mir's. Damit es für euch nicht so mühsam wird und für mich auch nicht. Und dann die Trennung von Gott stattgefunden hat. Und als Antwort Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden hinausgeschickt hat. Und den Zugang zum Garten Eden mit Cherubim bewacht hat. Die Gemeinschaft mit Gott nicht nur gestört, sondern unterbrochen. Diese Harmonie, diese Glückseligkeit, mit Gott in Gemeinschaft leben zu dürfen, direkten Umgang mit Gott zu pflegen, was muss das für Adam und Eva gewesen sein? Und dann wehmütig draußen zu stehen, wie es vielleicht ihr Ostdeutschen gemacht habt, wenn ihr an die Zonengrenze kamt und der eine oder andere wehmütig hinübergeschaut hat. Der Weg verbarrikadiert. Und dann hat Gott sich in seiner Güte zu seinem Volk geneigt. Er hat dem Volk Israel zuerst die Stiftshütte gegeben als Zeichen, Gott ist in unserer Mitte. Und dann der Tempel, wieder dieses herrliche Gebäude als Zeichen, wie herrlich Gott ist. Und als Zeichen dafür, Gott ist in unserer Mitte. Aber unnahbar. Wer will hinzutreten? Und dort sagt der Psalmschreiber, wer unschuldige Hände hat, darf ich euch fragen, wer von euch hat unschuldige Hände? Wenn es dich betrifft, durch die Gnade Gottes darf ich sagen, Gott hat mir die Schuld weggenommen. Aber ich hätte nie aus eigener Initiative es wagen dürfen, hinzuzutreten zum dreimal heiligen Gott. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, das ist diese gewaltige Botschaft, die Gott uns gegeben hat und die es auch gilt, hinauszutragen in unsere Welt, die sich im tiefsten Herzen sehnt nach Gott, es aber auf dem falschen Weg sucht. Und da sagt uns Gottes Wort in Bezug auf die Kreuzigungsgeschichte, als Jesus dort am Kreuz auf Golgatha ausgerufen hat, es ist vollbracht. Als er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wie er es am Anfang in Kapitel 10 beschreibt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. All diese jahrtausende lange Opfer und Gaben haben es nicht bewerkstelligt, dass wir einen freien Zugang zu Gott haben könnten. Und dort, als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht, als er für jede Sünde, für jede Übertretung den rechten Lohn bezahlt hat. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Und er gab sein Leben, um für deine und meine Schuld zu bezahlen. Und dann dem Teufel die Macht genommen, uns erlöst aus den Klauen Satans. Und dann das Wunder der Gnade Gottes, der Vorhang im Tempel zerriss von oben an bis unten aus. Was für ein Erschrecken muss das für die Juden gewesen sein, wo plötzlich das Allerheiligste offen stand für aller Menschen Augen. Und da hinein, in das Wundern, in das Fragen, kommt der Ruf Gottes: Lieber Mensch, das ist für dich geschehen. Siehst du es? Der Weg ist frei. Du darfst hinzutreten. Und dann sagt Gottes Wort sogar noch: Mit Freimut. Du hast die Freiheit, hinzuzutreten. Du musst nicht zögern, du musst nicht Angst haben. Und doch ist da oft diese Angst. Vielleicht plagt uns das schlechte Gewissen. Und da sagt uns der Hebräerbriefschreiber auch, dass durch das Blut Jesu das Gewissen gereinigt wird, dass wir unsere Zuflucht nicht mehr in Werken der Gerechtigkeit, im Bibellesen, in die Kirche springen, im gute Taten tun und was auch immer suchen müssen, sondern dass wir es glauben und annehmen dürfen: Wir haben. Es ist vollbracht. Du musst das Konto nicht mehr befüllen, es ist vollständig gefüllt. Und jetzt darfst du Zugriff haben zu diesem Konto. Weißt du, wie der PIN heißt zum Bankkonto Gottes?
Vielleicht 50, 15.
Das auch, aber das ist mir zu wenig konkret. 5 Buchstaben. Knabe. Jesus, genau. Und wenn du diesen Code eingibst: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Oder Kolosser 2, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Dann geschieht aber auch das Wunder, wenn du dich überwindest und mit einem schlechten Gewissen dem Aufruf Gottes Folge leistest in Vers 22. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem Gewissen, bösen Gewissen, und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Da hat einer, der mit Jesus am Kreuz gehangen hat, plötzlich Mut gefasst. Plötzlich dort in der Gegenwart von Jesus, wo die Menschen Jesus verspottet haben und der auf der anderen Seite gesagt hat: Bist du Gottes Sohn, dann hilf dir selbst und uns. Und plötzlich gehen diesem einen die Augen auf. Und er sieht den Mann in der Mitte, wer er wirklich ist: das reine, fehlerlose, untadelige Gotteslamm. Und dann wendet er sich an den anderen und sagt: Und du fürchtest dich auch nicht, die wir doch die gleiche Strafe empfangen. Aber mit einem gewaltigen Unterschied: Dieser da in der Mitte, der hat kein Unrecht getan. Wir aber, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Wie nennt man das? Was hat er getan? Er hat sein Leben vor Gott offenbart. Er hat bekannt: Ich empfange, was meine Taten wert sind. Und da hat ein Gottesmann einmal gesagt: Das heißt bekennen, sich eins machen mit dem Urteil Gottes. Und das Urteil über den Schächer war: Der Tod ist der Lohn der Sünde. Ich empfange, was meine Taten wert sind. Und dann fasst er Mut. Und dann spricht er den Mann in der Mitte an und sagt: Jesus, gedenke an mich, wenn du in mein Reich eingehst. Und dann? Und jetzt geh und sammel die ausgestreuten Federn ein. Kennt ihr die Geschichte? Wo eine Frau den Pastor verleumdet hat und dann zur Erkenntnis kam, welch Unrecht sie getan hat. Und sie dann zum Pastor ging und gesagt hat, Herr Pastor, es tut mir leid, was ich da für Geschichten über sie verbreitet habe. Und dann sagte der Pastor, sehr gut, und jetzt geh. Und dann hat er ein Kissen genommen, ging ans Fenster und hat es hinausgeschüttelt. Und dann hat er gesagt, das ist ein Bild von deinem Reden. Und jetzt geh und sammle diese Federn wieder ein. Und dann komm wieder. Ob sie wohl Erfolg hatte? Und dann steht sie ganz betroffen da. Ich kenne die Geschichte nicht mehr ganz, aber ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass er sie dann an der Hand genommen hat und ihr gesagt hat, liebe Frau, was dem Gesetz, dem menschlichen Bemühen, all das Unrecht wieder einzusammeln, wieder Gutmachung zu leisten, dass das unmöglich ist, was du nie schaffen wirst, das hat Gott getan. Für jede Sünde, für jede Übertretung den Rechten, den vollen Lohn bezahlt. So sagt es Kolosser 2. Er hat den Schuldbrief ans Kreuz geheftet und hinweggetan. Und da trifft der Ruf Jesu, es ist vollbracht, im Griechischen direkt ins Mark. Tetelestai. Vollkommen bezahlt. Das ist der Stempel Gottes, den er auf den Schuldbrief, der über deinem Leben gestanden hat, gedrückt hat. Vollkommen bezahlt. Und nun möchte ich dich wieder mit hineinnehmen, hinein in den Hebräerbrief. Kapitel 9, Vers 26, der zweite Satz. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Ein ewig gültiges Opfer hat er vollbracht. Und wenn dann der Teufel mit der Anklage kommt und sagt, aber was war das heute Morgen? Dein Umgang mit einem Kind, dein Umgang mit einer Frau, dein Umgang mit einem Ehemann. Oder wie mir es gestern ging, ich war in Gedanken beschäftigt, bin zur Tür herein und habe gar nicht dran gedacht, dass hinter mir ja noch Leute auch herein wollen. Hab die Tür nicht aufgehalten. Und jetzt? Weiß nicht, was ich für einen Eindruck hinterlassen habe. Was für ein gedankenloser Mensch. So sind wir Menschen. Und wisst ihr, da kommt dein und mein Herz nur an einem Ort zur Ruhe. Deshalb folgt der Einladung Gottes, tritt hinzu. Dort, in der Gegenwart Gottes, da siehst du zuerst einmal dein Leben, wie Gott es sieht. So, wie es der Schächer am Kreuz getan hat. Wo er plötzlich gesehen hat, ich verdiene diese Strafe. Ich hänge zu Recht am Kreuz. Oder so, wie es Jesaja erlebt hat, als er in der Gegenwart Gottes getreten ist und dann sich plötzlich im Lichte Gottes sieht. Nicht mehr recht und gerecht. Da wird ihm Angst und Wehe. Da ruft er voller Verzweiflung, ich elender Mensch, wer kann bestehen vor dem dreimal heiligen Gott? Ich bin ein Mensch des Verderbens. Und dann kommt der einzig wahre Ruf, wer wird mich erlösen? So wie es auch Paulus in Römer 7 sagt, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Und dann handelt Gott. Er konnte seine Lippen nicht reinigen. Er konnte sich nicht herauskatapultieren aus seinem Volk mit unreinen Lippen. Aber dann sendet Gott den Cherubim zum Opferaltar. Und der Cherubim nimmt eine glühende Kohle und fährt über seine Lippen und macht sie rein. Bereit, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und dann hört Jesaja den Ruf: Wer will mein Bote sein? Wen soll ich senden? Und da sagt Jesaja nicht mehr: Ich tauge nicht. Wie soll ich Gottes Diener sein? Sondern er darf rufen: Hier bin ich, sende mich. Wisst ihr, das ist ein Teil auch meiner Geschichte. Es ist nicht mein Vorzug, dass ich hinausziehen durfte. Es ist die Güte Gottes. Es ist nicht mein Verdienst, dass ich hier stehen darf. Es ist die Güte Gottes. So hat auch Gott für dich Antwort bereit. Aber ich wünsche es mir, ich wünsche es uns allen, dass wir diesem Ruf Gottes Folge leisten. Tritt herzu. Wisst ihr, ich habe schon immer mal wieder erwähnt, dein Bruder hat einmal gesagt, immer muss deine Frau herhalten, aber es geht nicht um meine Frau, es geht um uns beide. Wenn wir da Konflikte hatten, wisst ihr, wer Recht hatte? Ich. Und im Blickfeld meiner Frau, wisst ihr, wer Recht hatte? Sie. Und so sind zwei die Köpfe aufeinander gestoßen und das hat manchmal Funken geschlagen. Und da sagt Gott: Tritt hinein in die Gegenwart Gottes. Und wisst ihr, wer da noch Recht hat? Der Mann oder die Frau? Da trifft beide gleichzeitig das Urteil: schuldig. Weil bei Gott nicht dies und jenes wichtig ist, sondern weil bei Gott die Gemeinschaft wichtig ist. Und in dem Moment, wo wir beide uns in der Rechthaberei geübt haben, wisst ihr, was da massivst gelitten hat? Da habe ich ihr vorgehalten, wie sie sein sollte und was sie falsch gemacht hat. Und sie hat manchmal mit Tränen reagiert. Wohl zu Recht, aber damit war die Situation nicht gelöst. Und wo das Licht Gottes hineingeschienen hat in unser Leben, da sahen wir plötzlich: Ich habe mich zu entschuldigen. Und dann kam der Teufel und hat gesagt: Immer ich. Soll doch mal sie den ersten Schritt machen. Warte nicht auf den Nächsten. Wenn du den ersten Schritt tust, dann wirst du Gnade Gottes erleben. So habe ich es immer wieder erlebt. Wenn ich ihr dann gesagt habe: Lieber Schatz, das tut mir leid. Und wisst ihr, was dann die Folge war? Da ging es nicht lange, dann hat sie gesagt: Und mir tut es auch leid. Und dann durften wir mit befreitem Herzen vor Gott treten und unseren Zwist vor Gott ausbreiten und uns gegenseitig eine gute Nacht wünschen. Wisst ihr, wir sehen die Dinge oft aus unserer eigenen Sicht. Und wenn ich als Mann die Dinge in meiner Sicht sehe, dann ist das Vernunftsmäßige so im Vordergrund. Und ich gehe am Herzen meiner Frau meilenweit vorbei, weil bei ihr nicht das Rationale im Vordergrund steht, sondern was? Die Gefühle. Und die habe ich mit meinem rationalen Denken so tief verletzt. Da hat ein Pastor gesagt, der 20 Jahre in Deutschland Gemeindearbeit gemacht hat. Da ging er zurück nach Amerika, um dort von seiner Arbeit in Deutschland zu erzählen. Und da hat er die Gemeinden in Amerika aufgefordert, liebe Gemeinde, betet für die Christen in Deutschland, betet für die Leute in Deutschland, denn sie sind geprägt vom preußischen Grundsatz. Kennt ihr den? Gelobt sei, was hart macht, und ein Mann, der zeigt keine Gefühle, der weint nicht. Und das ist ihm zu Not geworden. Unnahbar, gefühllos, rechthaberisch. Und wir treiben unsere Mitmenschen immer weiter von uns weg. Und nach dem Gottesdienst, da kam einer auf ihn zu und er hat gesagt, es war wie wenn du meinen Schwiegervater beschrieben hättest. Er hat eine Schweizer Frau geheiratet und dann ist sie todkrank geworden und dann haben sie eine Botschaft in die Schweiz geschickt, wenn du deine Tochter noch mal sehen willst, dann komm und besuche sie. Und dort am Sterbebett wird der Vater ergriffen von der Not seiner Tochter. Und er nimmt die sterbenskranke Tochter in den Arm. Und dann sagt die Tochter, das war das erste Mal, dass dein Papa mich in den Arm genommen hat. Und ein Leben lang hat sich diese Frau danach gesehnt. Nicht Argumente gewinnen das Herz einer Frau, sondern die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Und da ist es nicht nur dieses Enkelkind, von dem ich euch schon erzählt habe, das bei den Großeltern war und am Abend bitterlich geweint hat. Ich will zu meiner Mama. Und der Großvater voller Verzweiflung dagestanden ist und gesagt hat, liebes Kind, 300 Kilometer weg ist deine Mama, das geht doch nicht. Und dann sagt das Kind unter Tränen, aber in den Arm nehmen kannst du mich, Opa. Und dann sagt der Opa, ja, das kann ich. Und wisst ihr, was passiert? Da versiegen die Tränen. Und das Kind ist getröstet, wie ein Kind getröstet ist an der Brust der Mutter. Wisst ihr, das war eine harte Lektion für mich, als Gott mir nach 23 Jahren Dienst in Papua-Neuguinea den Spiegel vor Augen gehalten hat, in zwei Situationen, und mir gezeigt hat, Fritz, du wolltest es recht machen. Und du wolltest Recht und Ordnung, aber etwas hat gefehlt. Wisst ihr was? Das Herz, das Mitgefühl für den Nächsten. Das hat mich tief getroffen. Und ich bin so froh, dass Gott mir den Schleier weggetan hat und ich dann Schritte unternehmen durfte, um diesen Leuten zu sagen, das tut mir leid, dass ich euch als Mensch, als Kinder, die fern von den Eltern im Kinderheim waren, nicht wahrgenommen habe und Regeln umsetzen wollte und an eurem Herzen vorbeigegangen bin. Wisst ihr, Gott tut das nicht, um uns fertig zu machen, sondern um uns zuzubereiten, dass wir fruchtbar sein dürfen im Dienste Gottes, damit all das abfallen darf, was hindernd im Weg steht, was den Weg vermauert, hin zum Nächsten, hin zur Frau, zum Mann, zu den Kindern. hin zum Bruder und der Schwester in der Gemeinde. Ach, wie manches Mal gibt es da auch Streit in den Gemeinden. Diese Musik ist recht. Und der andere sagt, etwas mehr Rhythmik, dann wird's den Jungen auch gut tun. Und war's da so hin und her. Und wenn man ins Heiligtum treten würde, dann würde man etwas ganz anderes erkennen. Nicht die Musik schafft Leben in der Gemeinde. Nicht dies und jenes schafft Leben in der Gemeinde. Wer denn? Nur einer, Jesus Christus. Und da ging ein Barnabas nach Antiochien, von Jerusalem geschickt, um zu schauen, wie es geht in der neu gegründeten Gemeinde. Und dann kommt dort ein Hammersatz. Und als Barnabas in Antiochien ankam, da sah er, weißt du was? Die Gnade Gottes. Er sah nicht, wie viel diese Christen noch wachsen mussten, wie viel die noch zu lernen haben und wie viel Veränderung da noch geschehen sollte. Nein, er sah die Gnade Gottes. Deshalb brennt Gottes Herz und sagt, liebes Kind Gottes, bleib doch nicht auf Distanz, du musst dich nicht fürchten vor mir, auch wenn mein Licht aufdeckt, wenn es dir die Maske vom Gesicht reißt. Ich hab's doch nur gut gemeint. Ich mein's doch nur gut mit dir. Ich will dir nur weiterhelfen, damit du das erlebst, zu dem ich gekommen bin. Damit du Leben und volle Genüge finden darfst. Damit du das finden darfst, was wir gestern Abend miteinander betrachtet haben, dass Gnade und Frieden in deinem Leben sichtbar wird. Lasst uns hinzutreten und dann sagt Gott das Wort als erste Aufforderung mit wahrhaftigem Herzen. Hörst du die Einladung Gottes? Du musst nicht schauspielen, wenn du hineintrittst in die Gegenwart Gottes. Du darfst wahr sein. Du darfst zu dem stehen, was dein Herz bewegt. Du musst nichts beschönigen. Du musst dich nicht rechtfertigen. Gott kennt dich doch viel besser als du dich selber. Du darfst wahr sein. Tritt hinzu mit wahrem, offenem, treuem Herzen. Erforsche mich, Gott, und siehe, wie ich's meine. Und dann wird Gott dir Antwort geben. Dann wird Gott dich tiefer hineinführen in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Hör auf zu beschönigen. Hör auf, dich zu entschuldigen. Hör auf, mit Finger zu zeigen. Stell dich der Heiligkeit Gottes. Und er wird ein wunderbares Werk an dir und in dir tun. Und die Gnade Gottes wird umso größer. Wisst ihr, das ist bei mir geschehen, als man mir den Schleier vom Gesicht gerissen hat und ich plötzlich nicht mehr als dieser eifrige und betriebsame Missionar dastand, sondern ein Missionar, der manches versäumt hat. Da wurde mir eines bewusst. Wenn ich einmal vor Gott stehe, dann zählt nur eins. Und das genügt. Nur Gnade ist's, die selig macht. Dann muss ich nicht mehr aufzählen. Da darf ich mit Dankbarkeit hinzutreten zum Gnadenthron und sagen, danke, Herr Jesus. Du hast's vollbracht. Und dann trittst du hinein in die Gegenwart Gottes und dann sagst du Gott, lieber Gott, das kann ich nicht. Da das kann ich nicht. Und dann sagt dein Vater im Himmel, dann sagt Jesus Christus zu dir, liebes Kind, kein Problem, gib's mir. Was du nicht kannst, ich kann's. Wisst ihr, das ist manchmal schwer. Bei mir hat es in einer Situation 3 Monate gedauert, bis ich den Weg gegangen bin und gesagt habe, liebe Schwester, das tut mir leid. Die Gnade Gottes wäre viel früher bereit gewesen. Mit den Menschen über meinen Glauben zu reden, das fällt mir so schwer. Und dann sagt Jesus, tritt doch herein. Ich weiß doch, wie den Menschen begegnen. Ich weiß doch, wie ihnen Antwort geben. Und plötzlich fällt da im Gespräch ein Stichwort. Meine Frau kommt immer wieder hochbeglückt vom Friedhof zurück, wenn sie da nach den Gräbern schaut und sagt, Gott hat mir wieder offene Türen geschenkt auf dem Friedhof. Mit dieser Frau, mit jener Frau. Bitte doch Gott, wenn du ins Heiligtum gehst, Herr, öffne mir die Augen, dass ich die Gelegenheiten sehe und wahrnehme. Öffne mir die Ohren, dass ich das Stichwort vernehme, bei dem ich einhaken kann und das Gespräch aufs Wesentliche lenken kann. Wisst ihr, dort beginnt und dort findet Evangelisation im Wesentlichen statt. Beat Abri hat einmal gesagt, die Evangelisationen, das sind nur die Netze, wo wir die vorbereiteten Herzen, die vorbereitenden Fische an Land ziehen. Aber ohne die Vorarbeit bleibt nicht viel hängen im Netz. Da wäre noch manches zu sagen. Aber wisst ihr, ich bin so froh, dass ich euch nicht alles im Detail sagen muss, sondern Gottes Wort sagt, sein guter Heiliger Geist wird dich in alle Wahrheit leiten. Aber eines möchte ich dir tief ins Herz schreiben. Steh nicht in der Distanz still, sondern mach dich auf den Weg, tritt herzu. Hebräer 10 eröffnet uns noch eine andere Perspektive. Du darfst leben im Heiligtum, wo das Licht Gottes dein Leben bestimmt, wo die Gegenwart Gottes deine Schritte lenkt, wo die Gegenwart Gottes deinen Mund bewegt oder auch verschließt, deine Augen öffnet und auch verschließt. Dort in der Gegenwart begegnest du der Fülle Gottes und aus der Fülle Gottes darfst du dann austeilen, weitergeben an deine Mitmenschen, angefangen in deinem Haus. Gott segne uns alle.